Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir die Bibel haben. Ich danke dir dafür, dass du uns beschenken möchtest. Ich fand das so ein schönes Bild mit dem Segen gerade, das so auf uns rüber prasseln kann, auf uns einwirken kann, wie so eine Schutzschicht für den Alltag. Möchtest du deinen Segen auf uns legen? Und du lässt uns nicht einfach so hier leben mit allen Risiken, sondern du begleitest uns und du rüstest uns aus, du gibst uns ein Trainingsprogramm, du sorgst dafür, dass wir hier gut leben können mit dir, ohne Verlust unseres Glaubens. Ich möchte dich bitten, dass du diese Predigt und meine Worte dann auch gebrauchst, um zu uns zu sprechen. Das ist ein Wunder, aber ich möchte dich bitten, dass das geschieht. Amen. Der Thomas, der hat gute Ideen, habe ich so gedacht. Wir bieten das auch an, dass man sich die Predigt auch nachhören kann, anhören kann im Internet. Das könnt ihr also tun. Allerdings ist das natürlich nicht so eindrucksvoll wie das, was wir eben hier gehört haben in der Zusammenfassung der letzten Predigt. Ich habe das schon einmal hier erwähnt. Ich bin ja jetzt stolzer Besitzer eines Angelscheins. Und eigentlich wollte ich eine Angel mitbringen mit so einem grünen Fisch dran. Aber das wäre auch zu gefährlich gewesen, da ist ja auch ein Haken dran, wenn man hier rumfuchtelt und nachher bleibt jemand hängen und kommt nicht mehr los von der Angel mit so einem Widerhaken, das ist ja auch blöd. Aber wir können uns das vorstellen. Ich war jetzt auch schon mal angeln, ohne Erfolg, aber manchmal ist es ja auch nur das Machen. Auf jeden Fall habe ich mir in dieser Zeit, die man dann so hat beim Angeln, gedacht, was denken wohl die Fische? Wenn die das sehen, dieses kleine Fischchen, was ich da dran habe, was aus Gummi ist. Das bewegt sich wie ein Fisch und das sieht lecker aus, dachte ich so. Ich habe mir bei YouTube mal so Videos angeguckt, wie man das so machen kann mit dem Angeln. Und dann sagte einer, ja, die sind erfolgsversprechender, weil die schmecken anders. Da habe ich gedacht, woher weiß der das? Der Mann, aber naja, vielleicht stand es drauf. Aber diese Fische nochmal zurück, die sehen diesen Köder und haben vielleicht Hunger und dann geht da vielleicht sowas ab wie, oh, ein Schnaps und dann habe ich ihn. Das reicht für 2 Tage. Und vielleicht warnt dann ein anderer, nein, das ist kein echter Fisch. Siehst du nicht, da schimmert noch so eine Schnur. Ach Quatsch, der sieht lecker aus, nein. Und so ein Zwiegespräch unter Wasser. Kriegt man alles nicht mit als Angler, aber so ähnlich wird das wahrscheinlich stattfinden. Eigentlich ist ja so ein Köder nur so eine Mogelpackung. So eine Mogelpackung, die uns hinters Licht, was ist uns? Die den Fisch hinters Licht führen will. Aber das hat etwas mit dem Predigttext zu tun. Vielleicht können wir den die ganze Zeit einfach hier so eingeblendet lassen, weil ich werde ihn nicht mehr vorlesen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, wenn es langweilig wird, hier noch ein bisschen lesen, ist auch gut. Heute geht es wieder um Bewährungsproben oder vielleicht um Versuchungen. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass das manchmal so variiert. Die werden dann synonym gebraucht. Mal heißt es Bewährungsproben, dann Versuchungen. Vielleicht einigen wir uns mal auf Schwierigkeiten. Also wenn mal wieder Schwierigkeiten auftauchen. Und heute möchte ich diese Schwierigkeiten in unserem Leben betrachten unter einem anderen Blickwinkel als letzte Woche. Vielleicht so als Möglichkeit, ich probiere es ohne Gott. Letzten Sonntag habe ich ja mehr diesen Blickwinkel, den du ja auch gerade betont hattest, Schwierigkeiten so als Bewährungsproben, die mich dann nachher beschütten. Also ich hätte an deiner Stelle jetzt gesagt, die dann meinen Arm hier Muskeln schenken. Also die dann mich stark machen fürs nächste Mal. Boah, da kann ich schon mehr halten als beim ersten Mal. Aber diese Bewährungsproben haben nur ein Ziel, nämlich unseren Glauben zu stärken und uns Gott näher zu bringen. Aber das war ja letzte Woche. Heute also mit diesem Blick, es geht auch ohne Gott. Kein Protest, okay. Ist ja auch nur hypothetisch. Vielleicht, weil ich denke, ist mir zu schwierig mit Gott. Also wenn man das wirklich ernst nimmt, dann ist das zu anstrengend. Vielleicht deshalb eher ohne ihn. Was meine ich? Ein Beispiel aus meinem Leben, aber ich weiß, dass es andere auch schon erlebt haben. Es gibt ja so Zufälle im Leben, zum Beispiel Auto oder Heizung. Die sind immer nur dann kaputt, wenn man gerade kein Geld hat. Das ist immer in solchen Momenten passiert das. Und dann stand ich einmal bei uns im Heizungskeller und dann sagte der, ja, kann ich machen, brauchen Sie eine Rechnung? dann rattert's. Tack, tack, tack. Also ohne Rechnung spare ich mal mindestens die Mehrwertsteuer, aber meistens noch ein bisschen mehr. Mit Rechnung zahle ich alles. Und manchmal noch ein bisschen mehr. Eigentlich eine gute Möglichkeit, gerade in dieser angespannten Finanzlage zu sagen, merkt doch keiner. Ist eine Win-Win-Situation. Für ihn, für mich. Aber es ist eigentlich asozial. Weil das Geld, das gespart wird, das fehlt ja irgendwo, meistens dem Staat. Wenn Schwierigkeiten klar darauf zielen, es ohne Gott zu versuchen, dann kann man von Versuchung sprechen. Steckt ja auch schon drin irgendwie das Wort. Das ist die Versuchung eigentlich die, zu sagen, ich versuche, das jetzt ohne Gott zu machen. Ich versuche, Gott rauszuhalten. Wir haben das eben schon in dem Text gehört. Wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, das steht eigentlich nicht da, das hat die neue Genfer Übersetzung da eingefügt. Deshalb steht das auch so in Anführungsstrichelchen und erklärt schon ein bisschen, darum geht es bei der Versuchung, uns von Gott zu trennen. Aber spätestens bei allen anderen Übersetzungen ab Vers 14 merkt man es dort dann auch, diese Schwierigkeit führt zur Sünde. Führt, Sünde bedeutet ja Trennung von Gott, führt in eine Trennung von Gott. Sie trennt mich von ihm. Jakobus schreibt hier ja Christen, Gemeinden um Jerusalem herum und denen will er dabei helfen, sich in solchen herausfordernden Momenten für Gott zu entscheiden. Das fordert nämlich eine bewusste Entscheidung. Er schreibt an Christen, das sind ja eh Menschen, die immer fragen, was willst du denn, Jesus? Was willst du denn? Es gibt so Menschen, die tragen das sogar am Arm. What would Jesus do? Was würde Jesus jetzt tun? Was willst du, dass ich tue, Jesus? Das sind Christen, die das immer machen. Wieder kein Protest. Gut, ihr seid noch am Schlafen heute, glaube ich. Vielleicht fragen sich, wenn heute Menschen hier sind, die nicht glauben, warum sollte ich das denn tun? Warum sollte ich denn danach fragen, was Jesus will? Und dann können wir vielleicht einen Moment überlegen und dann kommen wir auf so Antworten, ja, weil das Beste ist für unser Leben. Und wir merken schon, na, so ganz überzeugt klingt das vielleicht manchmal gar nicht. Weil dann dein Leben erfüllt ist und fröhlich. Kommt vielleicht auch nicht immer so richtig überzeugend. Und ich glaube, dass es so ist, aber ich glaube auch, dass, also ich gehe jetzt mal von mir aus und schließe auf alle, dass für uns Christen das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Manchmal denke ich, ich bin unter 5% von dem, was möglich wäre, eines erfüllten Lebens bei Gott. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Gedanken manchmal habt. Mir ist der eigentlich gar nicht so geläufig. Nicht, weil ich jetzt so fromm bin. Ich denke eher, dass man sagt, warum lässt Gott das zu? Aber diesen Gedanken, dass Gott derjenige ist, der mich in Versuchung führt, den habe ich gar nicht so häufig. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern. Aber der Jakobus sagt auch im nächsten Vers schon, was er damit meint. Die Antwort, warum Gott niemand versucht, so wenig wie Gott selbst versucht werden kann, versucht er auch. Dazu sage ich gleich noch was, aber ich vorher ein kleiner Exkurs zu diesem Thema und dann schließe ich das auch ab. Die Unterschiede zwischen einer Bewährungsprobe und einer Versuchung. Also ein frustrierendes Zwischenfazit oder Anfangsfazit, es kann nur vom Ergebnis aus beurteilt werden, aus unserer Sichtweise. Das ist ein bisschen frustrierend. Also die Bewährungsproben, die möchten uns ja Gott näher bringen, unseren Glauben stabil machen und unser Leben zu etwas machen, was Gott ehrt. Und das erleben wir zum Beispiel, wenn wir merken, ich habe mich bewusst für etwas entschieden und danach fühle ich mich Gott nah. Oder ich merke, wie es mir leichter fällt, in Zukunft solche Entscheidungen zu treffen. Und dann sagt man, ja, das war eine Bewährungsprobe, die habe ich bestanden. Es schafft in mir Standhaftigkeit und Geduld und ich mache mich nicht immer gleich verrückt. Das merke ich aber erst hinterher, was das war. Und wenn das eine Versuchung war, dann zielt die ja darauf genau auf das Gegenteil, mich von Gott zu trennen, weniger Vertrauen, weniger Glaube und wollen das auch zerstören und auf gar keinen Fall wollen sie Gott die Ehre geben. Und auch das erkenne ich, wahrscheinlich erst im Nachhinein. Ich glaube, die Herausforderung besteht für uns darin, diese drei Standpunkte, oder es gibt meiner Meinung nach drei Absichten, die wir von unserem Standpunkt aus erkennen können. Das eine ist, dass Gott halt eine Bewährungsprobe durchführt, die mich zu ihm führen soll. Das zweite ist, dass der Feind Gottes am Werk ist, der versucht möchte, mich von Gott zu trennen. Und das dritte ist, und das ist meine Überzeugung, steht hier nicht im Text, dass es einfach so Schicksal ist. Also wir leben in einer Welt, die sich grundsätzlich eher von Gott entfernt. Und wenn da Dinge passieren, die passieren, dann kann das sein, dass die mich von Gott wegführen oder auch nicht. Das ist alles ein bisschen unbefriedigend, aber als ich so darüber nachdachte, heute Morgen war das, habe ich mir noch drauf geschrieben, das ist eigentlich völlig egal. Es ist eigentlich egal, was das ist, es kommt nämlich nur auf unseren, auf meinen Umgang darauf an. Wenn ich jetzt also eine Schwierigkeit erlebe, dann ist das doch eigentlich egal, welche Absicht die hat, weil ich als Mensch, der zu Christus gehört, auf jeden Fall mich zu ihm wenden und bekennen möchte. Und wenn das eine Bewährungsprobe ist, werde ich sie bestehen. Und wenn es eine Versuchung ist, werde ich ihr widerstehen. Und wenn es Schicksal ist, dann werde ich mich an Gott wenden. Von daher eigentlich egal. Jakobus begründet hier damit den Christen, den er schreibt, dass Gott nicht in Versuchung geführt werden kann, weil Gott durch und durch gut ist. Und sich auch darin nicht ändert und sich selbst auch nicht von sich selbst trennen kann. Sünde bedeutet ja Trennung von Gott und deshalb kann er ja auch nicht versucht werden, also in eine Trennung von sich selbst geführt werden. Vielleicht habe ich mir überlegt, waren die Gemeinden, denen Jakobus schreibt, Gemeinden, die in Schwierigkeiten steckten. Vielleicht gab es Missverständnisse untereinander. Wenn das eine Gemeinde war wie unsere und wie alle anderen, die aus Menschen bestand, dann gab es Missverständnisse in dieser Gemeinde. Das ist nicht das Problem, aber wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich darauf, wenn ich den Eindruck habe, hier wird schlecht über mich geredet? Hier werde ich gemobbt. Hier werde ich nicht gegrüßt. Hier sitzt jemand auf meinem Stammplatz. Wurde heute gefragt, ob es das gibt bei uns, natürlich nicht. Gut, ich habe einen. Ich sitze immer hier. Oder wenn in der Gemeinde, vielleicht wurden in den Gemeinden Lügen verbreitet. Vielleicht hat jemand gelogen und er konnte sich das nicht leisten, das zu offenbaren, dass er gelogen hat. Und dann musste er nochmal lügen, um das zu verbergen und so weiter und so weiter. Vielleicht waren das die Probleme der Gemeinden, denen Jakobus schreibt. Vielleicht war aber auch das Geld knapp und der Handwerker hat gefragt, mit oder ohne Rechnung? Wer weiß. Es ist wie so ein verlockender Köder, der da hängt. Und vielleicht denken wir, oh, nur einmal zu schnappen. Nur einmal, nur ein Haps, es ist doch so einfach. Und außerdem ist Gott nicht selbst schuld. Eigentlich ist er doch schuld. Ich meine, er könnte uns doch so ausstatten, dass wir gar nicht auf die Gedanken kämen. Wenn alle Christen genug Geld hätten für so einen Handwerker, ach komm, ich lege noch was drauf für dich, kein Problem. Oder bei einer Arbeit oder einer Prüfung. Ich kann doch nichts dafür, dass das nicht in meinem Kopf bleibt. Ich habe doch gelernt und ich habe gebetet. Wenn Gott mir nicht die Erinnerung schenkt, dann ist er doch schuld. Und dann noch der Blick auf das Blatt meines Nachbarn. Da kann ich doch nichts für. Der ist gut, mein Nachbar. Das versteht Gott doch wohl. Kein Mensch kauft sich heute Original-Computersoftware. Die kalkulieren das doch schon ein in diese unglaublich hohen Preise. Das wird Gott doch verstehen. Das kalkuliert auch Gott mit ein. Solche Gedanken scheinen die Erstleser gehabt zu haben. Deshalb geht Jakobus darauf ein. Letzten Sonntag habe ich das gesagt, die waren in ihrem Innersten gespalten. Die waren, hingen nicht zu 100% an Jesus, sondern Jesus und Gesundheit, Erfolg, Ansehen. Sie konnten nicht ganz vertrauen. Im praktischen Umgang wird das nämlich erst deutlich, was da in diesem Ordner steht, mein Glaube. Erst dann sehe ich, ob ich glaube, ja, Jesus, das stimmt wahrscheinlich, ich glaube, ja. Oder ob ich sage, ich vertraue, dass diese heikle Situation, in der ich lebe, mit Jesus auch ihr gutes Ende finden wird. Oder ob ich irgendwie tricksen muss. Spüren wir, wie das uns meint? Also ich habe mich da schon an viele Situationen erinnert, in denen ich gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass Gott da eingreifen würde oder kann. Ich habe gemerkt, das ist eigentlich ein Glaubens-, ein Vertrauensproblem und kein Finanz- oder mitmenschliches Problem. Wir merken das, wenn die Werte dieser Welt uns immer mehr einnehmen und wenn sie nicht mit den Werten Gottes übereinstimmen, uns auch von ihm trennen. Wir sagen ja gar nicht Nein zu Gottes Werten, aber wir nehmen die anderen mit ins Boot und das schafft in uns diesen Zwiespalt, dieses Geteiltsein vor Gott. Und dann fangen wir vielleicht an und erst dann fängt man überhaupt an, Gott die Verantwortung dafür zuzuschieben. Aber Jakobus sagt, Gott hat damit nichts zu tun. Er kann nicht versucht werden und er kann auch nicht Menschen versuchen. Wieder kein Problem. Also sind hier denn keine Bibelkenner unter uns? Moment, was war denn mit Jesus? Der wurde doch versucht, oder was? Dreimal nach seiner Taufe. Und was war da? In der Neuen Genfer Übersetzung steht das schon ein bisschen erklärenderweise hier. Gott kann nicht verführt werden. Der Köder wurde ausgelegt, aber es bestand nicht der Hauch einer Chance, dass Jesus anbeißt an diesen Köder. Er kann versucht werden, aber Jesus kann nicht verführt werden. Er wird niemals anbeißen. Und was war bitteschön mit Abraham? Diese wunderbare Geschichte, als er seinen Sohn opfern soll. Hat Gott ihn da nicht versucht? So lesen wir es in manchen Übersetzungen und dann stoßen wir wieder auf dieses Problem. Aber das war wohl eindeutig eine Bewährungsprobe, über deren Sinn wahrscheinlich noch in vielen Jahren gesprochen wird. Aber was ist denn passiert? In Abraham hat das ausgelöst, egal was und woran mein Herz hängt, ich gehe mit Gott und wenn ich es nicht verstehe. Eine Bewährungsprobe für Abraham. Was in diesem Text ja sehr deutlich wird, ist so das Prinzip der Sünde. Da ist einmal die eigene Begierde, die uns reizt. So, das hat der Jakobus ja schön aufgeschrieben. Aber die Begierde an sich scheint ja nicht das Problem zu sein. Das Wort taucht in der Bibel noch häufiger auf. Zum Beispiel diese Begierde danach, Gott näher zu kommen oder das zu tun, was er möchte oder dass anderen geholfen wird. Das ist auch etwas, was unsere Begierde begehren kann. Also etwas Gutes, das kann ja nicht das Problem sein. Den Köder sehen, die Versuchung, die Herausforderung, die Möglichkeit ist das eine. Aber ihr nachzugeben, das andere. So gut uns die Begierde antreiben kann zu guten Sachen, so gefährlich ist sie. Das eigentliche Problem ist die Frage der Verantwortlichkeit. Ich habe einmal in einem seelsorgerlichen Gespräch mit einem jungen Mann zu tun gehabt, der war in seiner Gemeinde voll aktiv. Der hatte aber ein Problem. Ich hoffe, er hatte und hat es nicht mehr. Und zwar hat er immer gestohlen. Ein Kleptomane. Und er wollte das nicht. Aber er kam da auch nicht los. Und was kann man denn dann machen? Wir haben natürlich zusammen gebetet, aber das hat er schon oft getan. Er hat es offen ausgesprochen vor mir und das ist sicherlich auch, also nicht das vor mir, vor einer anderen Person, das ist auch ein guter Schritt. Aber ist das dann alles? Und kann er dann sagen, ja, wenn das jetzt passiert, Gott, dann bist du schuld und nicht ich. Ich habe das ja abgegeben. Oder kann ich mich nicht vor dieser Verantwortlichkeit drücken und sagen, manche Situationen, von denen ich weiß, die sind nicht gut für mich, die umschiffe ich. Ich habe ihm gesagt, du musst nicht mehr irgendwelche Einkäufe machen oder irgendwelche Abrechnungen. Da ist die Versuchung am größten. Dann lass das. Und wenn wir wissen, dass manche Bilder im Computer oder im Fernsehen nicht gut für uns sind, dann müssen wir vielleicht manchen Riegel davor setzen und sagen, das schließe ich aus. Oder wenn ich merke, wenn ich mit der und der Person zusammen bin, dann merke ich, wie wir immer schlecht über andere Personen reden. Dann müssen wir vielleicht sogar manche Kontakte einschränken um nicht wieder zuzufassen nach diesem Köder, der so gefährlich für uns ist. Jakobus beschreibt das, wenn wir das nämlich tun, dann wird die Begierde schwanger. Dann entsteht da etwas in uns. Dann wird der Köder immer unwiderstehlicher und der nächste Haps, der tut schon nicht mehr so weh. Und ich komme in so einen Kreislauf dieses Prinzips der Sünde und irgendwann stecke ich drin und bin gefangen in lauter Schnüren und Haken und komme nicht mehr raus. Ich habe einen Bericht gelesen, also eine Beispielgeschichte, aber es klang so, als wenn das mal passiert ist. Da kommt ein junger Mann in Amerika zum Psychologen und hat ein Problem und sagt, hören Sie zu, Doktor, ich möchte gerne sofort auf der Stelle glücklich sein. Was raten Sie mir? Und er überlegt und sagt, der hat das ja gelernt. Ne? Also ich frage nochmal nach, Sie haben gesagt, Sie möchten gerne jetzt sofort unmittelbar glücklich sein. Ja, habe ich doch gesagt, jetzt geben Sie mir doch einen Rat. Und dann sagt er, also dann habe ich einen guten Rat für Sie. Sie kaufen sich erstmal ein Ticket für ein All-Inclusive-Hotel, wo Sie trinken können, bis Sie umfallen. Alles inklusive. Und dann heben Sie viel Geld von Ihrem Konto ab. Und wenn Sie dann vor Ort sind, dann beschaffen Sie sich einfach die Gemeinschaft, die Begleitung von einigen Prostituierten. Der Mann schluckt und denkt, was ist das denn? Das ist ein christlicher Psychologe hier. Entschuldigen Sie mal bitte. Ich dachte, Sie wären ein christlicher Psychologe und geben christliche Ratschläge. Und er sagte, ja, ja, das mache ich auch. Das war ein durch und durch christlicher Vorschlag, den ich Ihnen gegeben habe. Die Sünde, die Sie da begehen, erleben werden, die wird Sie glücklich machen. Schnell. Unmittelbar. Aber nicht lange. Nur kurz. Immer befristet. Immer nur eine kurze Zeit. Und genau das Problem ist ja auch das mit den Ködern. Der Fisch, wenn der dann zuschnappt und diesen großen, für Hechte gibt es so große Köder, dann hat er ein gutes Gefühl. Wow, ich habe so einen fetten Gummifisch. Sünde macht glücklich, aber immer nur ganz kurzfristig oder begrenzt zumindest. Es scheint alles so wichtig, so logisch, so verlockend, so harmlos und so dringend. Ich habe festgestellt, heute ist das ja gar nicht mehr so, dass die Wege von Gott so eine Möglichkeit sind, neben den guten Wegen. Sondern sie sind ein Muss geworden. Hey, wenn du heute angesagt sein willst, dann musst du das haben. Das ist keine Option mehr, sondern ein Muss. Dann musst du so und so, wirken. Dann musst du diese Stellung haben. Du musst dann das erreichen, weil sonst bist du wertlos. Du hast keinen Wert mehr in der Gesellschaft, wenn du das nicht hast. Keine Möglichkeit mehr, sondern ein Must-Have. Sind wir bereit, Gott in den Situationen unseres Lebens, in den Bereichen unseres Lebens, von denen wir wissen, das ist etwas, was Gott nicht möchte, überhaupt noch handeln zu lassen? Sind wir bereit dazu? Von den Bereichen, wo wir wissen, nein, das ist eigentlich nicht das, was Gott will. Ich weiß es. Sind wir bereit, das abzugeben an ihn? Und zu sagen, hier, guck mal rein. Könntest du mal Korrektur lesen, Gott? Da sind ein paar Fehler in meinem Leben. Segen erhalten. Da unten. Jakobus schreibt, nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist das seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Die Köder sind so verlockend, die Sünde ist so verlockend. Nicht Gott ist das Problem, sondern unser Umgang mit diesen Ködern. Für diesen Fall will er uns stärken, damit aus den Versuchungen Bewährungsproben werden. die wir schaffen können, die wir als Situation erleben können, aus denen wir gestärkt hervorgehen. Das Spannende ist, dass man merkt, das glaube ich erst beim zweiten oder dritten oder achten Mal lesen, so oft sollte man mindestens das mal lesen, in Vers 15, da wechselt das Subjekt von uns, wir, unsere Begierde, plötzlich in die selbst handelnde Sünde in uns. Die Sünde bringt den Tod. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt, die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, die Sünde gebiert den Tod. Wie eine Macht in uns, die selbstständig handelt. Wieder eine Teilung unseres Herzens. Sie bringt diesen Tod, diesen geistlichen Tod, die Trennung von Gott für uns. Und das ist der bittere Nachgeschmack des Köders, der Versuchung, der Sünde. Jakobus warnt die Christen vor über 2000 Jahren vor dieser Situation. Oder besser, er bereitet sie darauf vor. Lasst euch nicht verführen. Der Nachgeschmack ist so bitter, ihr werdet ihn nicht mehr los. Wenn ich zu Gott gehöre, dann muss ich mal gar nichts, kein Köder mehr anbeißen. Niemandem gefallen außer Gott. Außer die Nähe Gottes zu suchen, brauche ich mal gar nichts. Und wenn ich das alleine nicht so gut kann, dann hat er sich diese Form einer Gemeinde überlegt, die mir dabei hilft. Alleinglaubende Menschen kommen in der Bibel kaum vor, sondern eine Gemeinde, zu der ich mich zähle, auf die ich mich verlassen kann und die sich auf mich verlassen kann. Ich habe sein Wort und seine Gegenwart als Ausrüstung für den Forellenteich, in dem wir leben müssen. Wenn ich mein Leben ändern muss nach den Werten dieser Welt, sogar einschränken muss, dann lebe ich vielleicht lieber ohne Gott. Oder vielleicht gerade dann mit ihm, weil sonst verpasst du so viel. Jetzt und in Ewigkeit, die Gemeinschaft des lebendigen Gottes ist ein Geschenk, das wir uns gar nicht groß genug vorstellen können. Manchmal geht einem das ja so, dass man diesen Riss im Herzen richtig spürt. Richtig spürt, wie dieses Hin- und Hergerissen da ist. Auf der einen Seite, natürlich will ich Gott ganz vertrauen, aber es fällt mir so schwer, es konkret werden zu lassen. Dann wende dich Gott zu, ungeteilt. Bring die Sachen, lass sie los und such die Gemeinschaft mit ihm und mit anderen Christen, das hilft. Gott ist durch und durch gut und will uns stärken und verändern. Er will uns vorbereiten und er will in uns ein neues Leben schaffen, nicht als fremde Macht in uns wie so ein Fremdkörper, sondern mit uns, in uns, wir selbst sollen das sein. Hier steht im letzten Vers, damit wir Geschöpfe seiner neuen Welt oder wie es Jakobus halt dann schreibt, ihm geweihte Erstlingsgaben sind. Das heißt, ohne Makel. Das waren die Sachen, die wurden Gott gebracht damals, die absolut astrein waren. Da war nichts dran. So bin ich nicht. Aber durch Jesus sieht Gott mich so, wie jemand, der perfekt ist. Was für eine Chance, durch Jesus so zu Gott zu kommen und so gesehen zu werden. Eine Einladung für heute. Mit diesem Blick auf uns, dass wir zu seiner neuen Welt gehören, schließt dieser Abschnitt 1 bis 18, also letzte Woche und diese Woche gehört so ein bisschen zusammen, in der er uns vor allem für diese Schwierigkeiten, diese Herausforderungen stärken möchte. Vorhin habe ich einmal gesagt, dass Jesus, der konnte gar nicht anbeißen. Man konnte ihn gar nicht versuchen zu sündigen. Deshalb also verführen. Es war eine Versuchung, aber er konnte gar nicht passiv, also versucht, verführt werden, weil das ihn von seinem Vater getrennt wird. Er konnte das nur von sich aus entscheiden und hat es getan. Und in dem Moment, in dem er von Gott getrennt war, da hat er all die Dinge, die mich von Gott trennen, auf sich genommen und das hat ihn dann getrennt, aber er hat das überwunden. Das ist die gute Nachricht unseres Glaubens. Und ich möchte alle einladen, einen reinen Tisch zu machen, um diesen Zwiespalt, was alles so anstrengend macht, loszuwerden. Und dazu bieten wir hier die Möglichkeit an, miteinander zu reden und zu beten und sich segnen zu lassen nach dem Gottesdienst. Ich weiß, dass hier manche sitzen, die vielleicht denken, ah, das kenne ich jetzt schon alles und so. dann lest den Text nochmal durch. Lest den ganzen Jakobusbrief, 5 Kapitel, ist schnell gelesen. Und wenn ihr dann alles versteht, Halleluja. Und wenn ihr Fragen habt, dann lest Bibel, Lexika und Kommentare dazu. Es lohnt sich. Jakobus hat so ein starkes Bedürfnis, dass wir hingegebene Menschen werden, so sehr das Bedürfnis, dass wir sagen, jawohl, es gibt nichts Wichtigeres in meinem Leben, weil sich das bewährt hat und weil es sich lohnt, jetzt und in Ewigkeit. Amen.